Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Ein Thüringer mit ganz viel Englisch im Wortschatz, jetzt in Bochum. Uwe Rösler hat sich vorgestellt an der Kastropper Straße. Das ist natürlich das bestimmte Thema bei Inside VfL heute. Wir sprechen darüber, was er als erstes angeht, wie er den Kader einschätzt, hat er auf der Pressekonferenz ja auch gesagt, und wie jetzt die nächsten Wochen aussehen werden in der Länderspielpause. Und wie wird die Position von Dirk Duffner nachbesetzt?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum-Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, ein Tag verspätet, aber es hatte ja seinen Grund. Sprechen wir jetzt drüber mit dem Sportchef von der Funke, Sebastian Wessling. Hallo.
Hallo.
Und Ralf Ritter von der WAZ.
Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich heute wirklich.
Ja, genau. Heute am Dienstag ist auch für uns ein bisschen ungewohnt. Mein Name ist Annalena Fiedke von Radio Bochum. Aber hatte natürlich den Grund, dass Uwe Rösler sich gestern auf einer Pressekonferenz beim VfL vorgestellt hat. Das erste Mal in Bochum, hat begonnen mit den Worten: Hallo, ich bin der Uwe. Das fand ich irgendwie
ganz
schön.
Ganz einfach.
Genau, ganz simpel. Wie waren eure Eindrücke von ihm?
Ja, er hat ja dann zum Glück noch ein bisschen mehr gesagt. Erstmal, finde ich, hat er einen guten, überzeugenden Eindruck gemacht. Wobei ich einschränkend sagen muss, ich bin selten aus der ersten PK eines Trainers rausgegangen und habe gesagt, boah, das ist aber nicht überzeugend, sondern das sind ja auch alles Profis und wissen sich zu präsentieren und zu verkaufen. Aber das, was er gesagt hat, passte zumindest sehr gut zu dem, wie wir ja auch an vielen Stellen die Situation wahrnehmen und wie auch der VfL Bochum sich darstellen und präsentieren will. Also da hatte ich ein gutes Gefühl, dass man sich da die richtigen Gedanken gemacht hat bei der Trainerauswahl. Wie gut sich das dann in der Praxis ergibt, muss man dann immer zeigen. Aber der erste Eindruck war schon mal gut, aber es wäre auch verheerend gewesen, wenn er jetzt schlecht gewesen wäre bei so einer ersten PK.
Das stimmt.
Ja, genau. Andreas Lute, der Vorstandsvorsitzende, und Geschäftsführer Ilja Kenzig waren ja auch da. Wir haben auch genau diesen Punkt ein paar Mal erwähnt, dass er sehr überzeugend auftritt, in den Gesprächen direkt gezeigt hat, dass er brennt. Aber wie Sebastian schon sagte, natürlich wäre alles andere ja auch fatal. Dann hätte er keinen Bock, dann dürfte er ja gar nicht kommen. Ne? Ist ja logisch. Ich fand ihn sehr authentisch vor allem. Sehr bodenständig kam er rüber, aber trotzdem sehr klar in der Ansage. Ich finde, er hat auch dafür, dass er noch gar kein Training hatte mit dieser Mannschaft, analytisch schon sehr viel gesagt und aufgezeigt und offengelegt, wo es Baustellen gibt, wo es große Baustellen gibt. Aber natürlich auch nicht alles in Schutt und Asche geredet. Das wäre ja dann ebenso fatal, denn er ist ja überzeugt davon, den VfL jetzt wieder, wie Lute sagte, ins Mittelfeld zu führen. Und Uwe Rösler hat es ein bisschen anders formuliert. Er sagt das hier und jetzt, wir müssen jetzt ganz schnell den Turnaround schaffen und überhaupt erstmal sinngemäß den Anschluss schaffen und die Wende herbeiführen mit Intensität und Leidenschaft auf dem Platz und natürlich dann auch mit Erfolg.
Überhaupt diese Anglizismen haben sich bei ihm so ein bisschen eingeschlichen. Das fand ich eigentlich ganz charmant mit diesem leichten Ostdialekt und dann immer mal wieder Turnaround und solche Wörter.
Forward-mindedness.
Genau. Aber gut, der hat halt viel Rösler, Zeit verbracht, Englisch zu sprechen.
Für die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, der war ja sehr, sehr viel in England unterwegs.
Und hat jetzt letztes Jahr auch in Dänemark, wird er ja Englisch gesprochen.
Genau, sowohl als Stürmer als auch als Trainer war er sehr, sehr viele Jahre in England und dort auch sehr beliebt übrigens. Und darüber hinaus halt in mehreren skandinavischen Ländern und vielleicht zur Ergänzung noch eben zuletzt halt 3 Jahre bei Aarhus GF in Dänemark, wo genau. Er 2,5 Jahre lang auch ziemlich erfolgreich war.
Ja.
Das kann man vielleicht nochmal unterstreichen für all die jünger sind als wir, die das oft nicht wissen. Der Mann ist fast eine Legende bei Manchester City, oder ist er eigentlich?
Ist er. Also jeder ist in der Hall of Fame.
Jeder Fan von City kennt den Namen Uwe Rösler.
Ja.
Weil der einfach in der Zeit, wo es im Verein noch nicht so ging, wie es jetzt ging, noch ein ganz anderer klassischer Arbeiterverein, hat er auch selber betont, klassischer Arbeiterspieler war, damals da sehr gut reinpasste. Und allein das ist ja auch so ein kleines Mosaiksteinchen, was dann vielleicht den guten Fit zu Bochum ergibt, weil er auch als Fußballer genau dieser Mensch war, genau in solchen Vereinen auch gespielt hat. Von daher auch, dass die Situation ganz gut kennt. Aber wie gesagt, das gerät oft in Deutschland in Vergessenheit, dass dieser Uwe Rösler in England wirklich ja,
Legende.
Eine Vereinslegende ist.
Von Vereinslegende von City.
Ja.
Hat nicht nur in City gespielt, auch woanders. Ja. Aber diese Leidenschaft, ist sicherlich ein großer Punkt, der für ihn sprach, neben seiner großen Erfahrung. Ja, und Uwe Rösler hat das auch selber gesagt, er braucht so Vereine wie den VfL Bochum. Das würde genau zu seinem Typ passen, wo es halt erstmal um Bereitschaft, um Willen, um Intensität geht, auf dem Platz, dass die Mannschaft sich zerreißt. Das hat er sehr betont. Und er hat auch gesagt, die Mannschaft, fand ich auch einen bemerkenswerten Satz, ist das Spiegelbild des Trainers. Und wenn sie so arbeiten, wie er arbeitet, sinngemäß, dann wird das auch zum Erfolg führen. Also er ist auch von sich sehr überzeugt. Muss er auch, denn er muss einen Verein, der sehr, sehr tief am Boden liegt, komplett neue Hoffnung geben. Das ist eine sehr, sehr schwierige, sehr große Aufgabe. Und das hat er auch direkt gesagt, er sei sich dieser Verantwortung auch bewusst.
Er hat jetzt nicht Wort für Wort gesagt, er will auch die Herausforderung, aber schon so gesagt, in seinem Alter ist das jetzt genau die Herausforderung, die er braucht. Um vielleicht nochmal ganz kurz beim Menschen Uwe Rösler zu bleiben. Er ist 56 Jahre alt, in die Castrop-Hacke gekommen mit Frau und Hund. Hat auch kein Geheimnis übrigens draus gemacht, dass er, also hat seine Kämpfermentalität quasi damit begründet noch, dass er eine Krebserkrankung schon durch hat. Das ist auch so ein Thema, das er auch mit aufgemacht hat. Und auch das ist neu für uns Bochumer-Fans, finde ich, er hat Instagram. Das ist auch so.
Moderne Zeiten brechen an der Kostruppe.
Ja, ist neu tatsächlich, ne? Also hatten die vorigen Trainer nicht. Aber lass uns wieder aufs Sportliche gucken, gerne. Baustellen hat er schon mal angesprochen. Wo liegen die? Was verändert er jetzt wohl zuerst?
Ja, er wird, auch das hat er gesagt und Kompliment, die Arbeit, die jetzt David Siebers, der Interimstrainer, begonnen hat, im Prinzip fortführen und dann natürlich verfeinern. Er hat gesagt, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf war im Prinzip der Fußball, den er sehen will.
Uwe Rösler Fußball.
Da hat fast nichts gefehlt, dummerweise das Entscheidende, nämlich ein Tor für den VfL Bochum und natürlich auch die Torgefahr. Da sind wir bei den Baustellen, die er lösen will. Auch das hat er gesagt, genau wie sein Vorgänger David Siebers. Wir müssen die Box besser besetzen. Er spielt mit einem klaren Neuner. Dann wird sich zeigen, wer dieser klare Neuner sein wird. Philipp Hofmann war es bisher. Ibrahim Sissoko, Michael Obafemi, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Er will Flügelspiel, er will, wie gesagt, diese Intensität haben und zugleich, das hat er aber auch betont, will er auch die Defensive und muss er die Defensive wieder stabilisieren, denn die war ja löchrig ohne Ende beim 2:3 in Kaiserslautern, vor allem in der zweiten Halbzeit. Da gab es ja Chancen ohne Ende, auch unter Dieter Hecking gab es in Paderborn zum Beispiel Chancen ohne Ende für Paderborn. Da ist der VfL ja mit dem 0:1 sehr gut weggekommen noch, auch wenn das Tor damals spät fiel. Also die Defensive will er auch und muss er stabilisieren. Und wie gesagt, er will ja auch positiv vorangehen. Entsprechend hat er auch was gelobt, nämlich das Mittelfeld. Das solle das Herzstück werden, gehe ich mit. Da sind richtig gute Spieler, vor allem wenn Ibrahima Sissoko dann, ich schätze mal, Mitte November wieder zurückkehrt. Dann ist der VfL im Mittelfeld qualitativ und auch quantitativ sehr gut aufgestellt. Das sieht auch Uwe Rösler so. Also hinten und vorne muss er viele Probleme lösen.
Mit einem Kader, der jetzt halt so ist, wie er ist, den viele Fans nicht mehr zweitligatauglich finden. Das ist so das Wording, was rumgeht in den Kommentarspalten und wo auch immer, auch auf den Rängen. Er sagte gestern sehr genau, er glaubt an den Kader. Wie seht ihr das?
Ja, also erstens muss er das ja sagen. Er kann sich ja jetzt, also allein bis zur Winterpause sind es ja jetzt noch 7, 8, 9 Spiele, ich weiß gar nicht genau, kann er sich ja jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, mit dem Kader wird das eh nichts, weil dann in dem Moment hat er die Kabine verloren. Also er braucht ja diese Spieler jetzt. Ich glaube aber auch, also dieser Kader ist ja jetzt nicht schlechter besetzt als eine ganze Reihe von anderen in der zweiten Liga. Also man hat natürlich seine Baustellen, er ist an einigen Stellen sehr unrund besetzt. Wurde ja hier in sehr, sehr vielen Runden schon thematisiert, was so die Schwachstellen sind, deswegen will ich die nicht wieder alle aufzählen, aber grundsätzlich hast du schon eine ordentliche Mannschaft und was ja aber auch durchklang, das wird auch bei diesem Kader vermutlich mehr oder weniger bis Saisonende bleiben. Also das haben die Verantwortlichen jetzt nicht so sehr gesagt und sie werden natürlich gucken, was sie im Winter tun können. Aber ich habe schon sehr genau im Ohr, dass Ilja Kenzig sagte, wenn man im Sommer schon ins Risiko gegangen ist, plant man das für den Winter nicht unbedingt noch einmal. Also daraus entnehme ich, also wenn man irgendwie den Kader substanziell verstärken will, dann müsste man Spieler erstmal verkaufen. Nur wen hast du denn, den du für viel Geld verkaufst? Also das ist der Kader, mit dem jetzt Uwe Rösler arbeiten muss, ob er will oder nicht. Natürlich redet er den dann erstmal stark. Muss er ja, ist das auch das kleine 1x1 des Trainerhandwerks. Aber da ist schon, also steckt der Wahrheit drin. Das Mittelfeld wurde zu Recht gelobt. Also du musst mit diesem Kader natürlich den Anspruch haben, dass du deutlich besser stehst, als du jetzt stehst, bei allen Schwächen, die da sind.
Also Stand jetzt hat man gar keinen Spieler, den man verkaufen könnte. Außer, ich mache eine Ausnahme, Kajetan Lenz, der hat sich richtig in den Fokus gespielt. Auch Uwe Rösler hat ihn gestern schon gelobt, hat gesagt, hat ihm sehr imponiert. Aber der Junge ist natürlich jetzt gerade erst angekommen. Er hat einen langfristigen Vertrag beim VfL Bochum, auf den setzt man. Also selbst wenn es im Winter Angebote für Lenz geben würde, da würde man den nicht ziehen lassen, denke ich.
Du musst also erstmal gleichwertig ersetzen.
Man müsste, um Geld zu generieren, was den Kader angeht, müsste man Spieler im Prinzip verschenken, damit sie wenigstens von der Gehaltsliste verschwinden. Das wird sich zeigen. Der Trainer wird sich ja jetzt erstmal auch dann den persönlichen Eindruck machen mit Gesprächen, mit Training und so weiter. Vielleicht bringt er ja Sissoko in die Spur, also den Stürmer Ibrahim Sissoko. Das war, wie schon häufiger gesagt, eigentlich ein Hoffnungsträger. Der sollte eigentlich knipsen vorne. Ich habe meine Zweifel, ob er es schafft, aber schön wär's.
Schön wär's, ja.
Ah, nochmal zur Defensive ergänzend, das ist ja auch immer ein Thema, ne? Dreierkette, Viererkette, hat er offen gelassen. Er hat gesagt, er sei ein flexibler Trainer, er hätte schon seine Idee im Kopf. Aber, und das hat mich aufhorchen lassen, wo er zuletzt Dreierkette hat spielen lassen in Aarhus, da hätte er auch die Spieler dafür gehabt. Und ich sehe Stand jetzt den Kader nicht so aufgestellt, dass man an der Dreierkette festhalten kann. Gar nicht wegen der Verteidiger, sondern wegen der Schienenspieler. Da hat bisher nur Kaspar Kosiewski, ein 18-jähriges Talent, überzeugt. Alle anderen nicht. Und da gibt es überhaupt nicht viele Alternativen weiterhin. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass er umswitcht auf eine Viererkette. Ob es dann ein 4-4-2 wird oder 4-3-3, werden wir sehen.
Ja, er sagt, er ist ein flexibler Trainer, aber wenn er sich erstmal entscheidet, dann entscheidet er sich auch.
Auch das, ungewollt vielleicht eine kleine Spitze oder gegen Dieter Hecking, der viel geändert hat während eines Spiels, von Spiel zu Spiel sein System. Auch da folgt er David Siebers, der das bereits eingeführt hat. Die Mannschaft braucht ein System, braucht Halt, braucht eine klare Grundordnung und keine ständigen Wechsel im System. Das würde die Mannschaft überfordern. Hat auch Uwe Rösler gesagt.
Ja.
Und da möchte ich vielleicht dann nochmal David Siebers erwähnen.
Absolut. Und vielleicht eine kleine Bilanz ziehen, ne? Drei Spiele unter Siebers, alle nichts geworden. Das hat er sich ja auch anders vorgestellt. Es hatte alles irgendwie Potenzial, aber, oder wie wollen wir das zusammenfassen?
Ja, muss man ja so zusammenfassen. Also das, es waren Fortschritte zu sehen, die haben wir alle gesehen. Das Spiel war sehr viel strukturierter, das war mehr, wenn man das so sagen will, VfL Bochum-like, auch so zu sagen, was ja jahrelang die Stärken waren, das aggressive Arbeiten gegen den Ball, dann das schnelle Spiel nach vorne, so einfacher Fußball, der aber irgendwie dahin passt. Und ich finde, es gibt schon immer so ein bisschen so eine Fußballkultur pro Verein, dem ist Siebers wieder ein bisschen näher gekommen, das hat teilweise sehr gut ausgesehen, hat aber natürlich nicht alles lösen können in drei Spielen, also die bekannten Schwächen in beiden Strafräumen. Die ist er jetzt auch nicht, ist er jetzt auch nicht komplett losgeworden. Von daher stehen am Ende 0 Punkte da. Schade für ihn. Man hätte ihm sicher mehr gegönnt, aber in der Tiefe kann das Ralf sicher noch viel besser bewerten.
Ja, also das erste Spiel in Nürnberg war sehr, sehr schlecht. Das Spiel gegen Düsseldorf fand ich deutlich besser, war wirklich strukturierter. Da fehlte halt das Tor. Das ist aus meiner Sicht vor allem ein Qualitätsproblem. Die erste Halbzeit in Kaiserslautern war für mich die beste seit sehr langer Zeit, die der VfL da auf den Rasen gelegt hat. Aber dann hat auch David Siebers es leider nicht geschafft, die Mannschaft über 90 Minuten in dieser Form zu halten. In der zweiten Halbzeit sind sie noch mehr ausgerutscht als in der ersten schon. Da hat Gerrit Holtmann zum Beispiel gesagt, da kann der Trainer dann auch nichts für, wenn wir dauernd ausrutschen. Ja, ein Schuhproblem gibt's offenbar auch noch beim VfL Bochum. Nein, also in der zweiten Halbzeit ist Bochum dann eingebrochen, weil sie dem Gegner viel zu viele Standards gewährt haben, weil sie immer zu spät kamen, ausgerutscht sind, Fouls ziehen mussten. Dann gab es eine gefährliche Ecke nach der anderen. Das war der Riesenunterschied. Die Standards von Kaiserslautern waren gefährlich, die von Bochum nicht. Es häuften sich die Fehlpässe. Beide Kontertore sind durch Fehlpässe von Bochumern eingeleitet worden. Übrigens nicht von den viel kritisierten Routiniers, die auch weiterhin unter ihren Möglichkeiten spielen, sondern von jungen, eingewechselten Spielern. Von Farid Alfa-Ruprecht beim 2-1, von Kiel Wethien beim 3-1. Jan Masovic, rabenschwarzen Tag gehabt. Naja, auf jeden Fall, Siebers hat es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, dann vielleicht umzuswitchen, wo man sah, da geht nichts mehr. Ja, vielleicht sich dann doch mehr zurückzuziehen. wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Andererseits ist er seiner Linie treu geblieben. Alles hat nicht geklappt, die Wechsel haben nicht gefruchtet, ist manchmal auch ein bisschen Glück oder Pech, ob es klappt oder nicht. Brauchen wir jetzt nicht ewig drüber diskutieren. Ich finde, in der Außendarstellung hat er es ebenfalls sehr gut gemacht. Das Training war sehr gut und das Urteil kann ich mir wirklich erlauben, weil ich viele Trainingseinheiten gesehen habe. Es war sehr intensiv, die Mannschaft hat wirklich mitgezogen. Das waren keine Plattitüden, die David Siebers da von sich gegeben hat, sondern auch die formschwachen Spieler wie Maxi Wittek, wie Philipp Hofmann haben da richtig Gas gegeben. Aber im Ergebnis kriegen sie es halt Woche für Woche nicht auf den Platz. Ja, unterm Strich David Siebers, gute Arbeit gemacht, wurde auch von Ilja Kenzig an die Lute nochmal sehr, sehr gelobt, dass man sich fast fragte, warum ist er denn eigentlich nicht noch hier? Wie gesagt, die Erfahrung, das Feuer von außen gab aus meiner Sicht den entscheidenden Ausschlag, dass man dann den Trainerwechsel vorgenommen hat. Das stand dann nach dem Düsseldorf-Spiel fest, dass man den Wechsel macht. Und ja, aber ich denke, David Siebers wird wiederkommen, auch im Profibereich. Ob beim VfL Bochum, wird man sehen.
Ja. Entschuldigung. Ich fand das, was du sagst, ja auch genau richtig. Diesen Impuls brauchtest du ja trotzdem nochmal. Ne? Ja. Bei allem Lob für Siebers, der das mit wenig Erfahrung, mit der er kommt, der richtig gut gemacht hat, an vielen richtigen Stellschrauben gedreht hat. Aber eben halt, wie gesagt, noch über kaum Erfahrung auch in solchen Situationen verfügt. Und Uwe Rösler, hast du, finde ich, schon gemerkt, der strahlt vielleicht dann nochmal etwas mehr aus in so einem Moment. Der macht da die Schultern breit und sagt mir nach, ich kenne den Weg. Und das braucht, glaube ich, so eine Mannschaft in dem Moment. Natürlich ist da viel Schauspiel dabei, das habe ich ja auch gesagt. Natürlich willst du das als Trainer darstellen, aber du kannst das natürlich überzeugend verkörpern, wenn du sagst, ich habe das schon irgendwie 58 Mal erlebt. Ich weiß, wie es geht als Spieler und als Trainer, mir nach, ich kenne den Weg.
Er hat so, über 700 Spiele allein als Trainer auf dem Buckel, also ein ganz erfahrener Mann.
Genau. Ja. Und das Zweite, was ja auch erwähnt wurde, was ich finde, man auch nicht unterschätzen darf, ne, du tust der Person David Siebers ja auch keinen Gefallen, wenn du ihn jetzt in diese Situation reinschmeißt, ohne dass er irgendwie Vorerfahrung damit hat, dann kannst du ihn ganz schnell, das waren ja auch die Worte von Ilja Kenzig, ganz schnell verbrennen. Muss ja auch ein bisschen den Menschen und das Trainertalent auch im Kopf haben und vielleicht auch ein bisschen schützen. Du hast ja auch so eine Art Fürsorgepflicht für deine Angestellten. Und man weiß natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Vielleicht weiß Ralf es besser. Ich weiß auch nicht, wie begeistert vielleicht auch David Siebers da von der Aussicht war, mit dieser Mannschaft, oder wie überzeugt er war, mit dieser Mannschaft seinen Fußball auch durchsetzen zu können. Da klang ja zumindest ab und an, hatte ich das Gefühl, auch so zwischen den Zeilen leichte Zweifel bei ihm durch, ob die Mannschaft und sein Fußball so richtig zueinander passen.
Passen nicht komplett zusammen. Das ist ja das Problem. Und sie passen aber auch nicht komplett zu dem Fußball, den Uwe Rösler bisher meistens hat spielen lassen. Das ist halt das Problem, das bleibt. Ja.
Ja. Also. Ja, aber genau dieses Verbrennen ist eben nicht passiert. Der Name David Siebers ist im deutschen Fußball jetzt nicht verbrannt. Der Nein. wird durchaus noch seine Chancen kriegen und dann auch eine Mannschaft vielleicht mit aufbauen können. Also eine, die also den Kader auch ein kleines bisschen mitbestimmt.
Sei auf jeden Fall ist gesund. Ja jetzt auch weiterhin das zur Ergänzung beim VfL Bochum. Genau. Er macht jetzt weiter die U19 auch. Das macht er mit Leidenschaft und Begeisterung. Das wird er jetzt auch erstmal weitermachen. Und wie gesagt, wie dann die weitere Zukunft aussieht, hängt ja unter anderem auch vom Erfolg des VfL weiter oben ab, aber auch von seinen persönlichen Plänen. Ob er selber gerne weitergemacht hätte bei den Profis oder nicht. Ich habe versucht, es aus ihm herauszufinden. Habe ich nicht so ganz geschafft, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht genau.
Ja. Er hat dann doch Pokerface aufgenommen.
Ja, konnte er auch. Und Profi. Kann er auch.
Genau. Wer sich tatsächlich fast ein bisschen nackig gemacht hat auf der Pressekonferenz gestern, waren dann eben auch Andreas Luth und Ilja Kenzig in Sachen Krisensituation. Denn da sind schon sehr deutliche Worte gefallen, bevor es zu Uwe Rösler dann übergegangen ist, das Gespräch. Wie ernst es den beiden auch ist, ne?
Ja, absolut. Das fand ich durchaus bemerkenswert. Also es fielen ja so Wörter, irgendwie, Ilja Kenzig sprach von einem starken Sturm, glaube ich, in dem man steckt. Man hat noch ein paar andere Metaphern benutzt, die irgendwie verdeutlichen, es ist nicht nur eine kleine Ergebniskrise. Genau, wir gehen durch die Hölle. Andi Luthe sagte, die Situation sei existenzbedrohend. Das sind schon sehr markante Worte, aber ich glaube, das war in dem Moment auch richtig, das allen mal so klar zu machen, wie denn die Lage ist, weil das hast du ja oft genug in so einem Verein, dass du die Lage eher dann noch eine Weile verkennst und sagst, ja, wir kommen aus der ersten Bundesliga runter, wir sind eigentlich so gut, wir sind gut aufgestellt, ja, wir werden schon nicht absteigen. irgendwie, dafür sind wir zu gut. Aber da jetzt aber mal einmal ganz klar zu markieren, nach innen und nach außen auch, Leute, es ist hier wirklich verdammt ernst und wir müssen da alle zusammen irgendwie rauskommen, auch vielleicht um die Erwartungshaltung natürlich auch beim Umfeld mal so ein bisschen runter zu regulieren und zu sagen, okay, wir kämpfen jetzt nur noch gegen den Abstieg erstmal und dann sehen wir weiter. Dafür fand ich das richtig. Ein bisschen wurde es ja dann auch wieder eingefangen, ne, dass er sagt, ja, wir, das hat jetzt damit zu tun, wir definieren uns als Bundesligist. Davon ist man jetzt natürlich weit entfernt. Und wir würden auch in der dritten Liga vermutlich irgendwie weiter Fußball spielen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das richtig war und dass es auch die Analyse treffend beschreibt, weil das ist ja kein Selbstläufer, dass du da irgendwie wieder rauskommst, weil du halt gut bist. Wir haben schon genügend Mannschaften gesehen, die durchgereicht wurden, weil sie vielleicht auch einfach zu spät den Ernst der Lage erkannt haben. Von daher war das jetzt in dem Moment richtig und wohltuend und dann hofft man, dass jetzt auch die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden.
Ja, im Prinzip einmal das gesagt, was die Fans sowieso schon untereinander sagen, untereinander denken und ja auch die Angst irgendwie beim Namen genannt. Eigentlich.
Genau. Auch Uwe Rösler hat ja gesagt, es ist in Bochum, brennt die ganze Stadt für den VfL Bochum, ja. Aber die Angst ist spürbar. Ja. Die gilt es jetzt zu vertreiben. Ansonsten, Sebastian hat alles gesagt. Vielleicht noch mal einmal, um es klarzustellen, ich hatte dann extra nachgefragt, weil existenzgefährdend ist ein sehr harter Ausdruck. Also auch selbst im Worst Case bei einem Abstieg in die dritte Liga würden noch Bälle rollen an der Kastropper Straße. Die Folgen für den Club, für die ganze Struktur, für Mitarbeiter wären allerdings dramatisch.
Ja. Absolut. Ist denn jetzt die Länderspielpause, also zum einen natürlich irgendwie eine willkommene Pause, auch für uns leidgeprüfte Fans, muss ich ja sagen, das ist irgendwie mal ein Wochenende ohne Tiefschlag. ist das denn jetzt eher eine Chance oder hinderlich für Uwe Rösler, für diesen Neustart, weil ja auch nicht alle da sind?
Ja, eine Chance ist es, dass er 2 Wochen Zeit hat, die Mannschaft vorzubereiten. Aber natürlich ist es äußerst hinderlich, da braucht man nicht drum rumzureden, dass viele, viele Stammspieler, zumindest Stammspieler der letzten Wochen, nicht da sind. Der Kapitän Matos Spero, der Flügelstürmer Gerrit Holtmann, der Kaspar Koschierski, für mich alle drei gerade absolut unverzichtbar in dieser Mannschaft. Ich glaube auch nicht, dass Uwe Rösler das ändern wird. Die fehlen dazu, die verletzen sich, Soko, Miyoshi fehlen schon länger, sind jetzt im Lauftraining, mal sehen, wann sie wiederkommen. Kevin Vogt war gestern auch nicht auf dem Platz, weiß ich noch nicht, wann der zurückkehren könnte, hatte Knieprobleme vor dem Lauternspiel, fiel deshalb aus. Also insgesamt fehlen aktuell 10 Spieler, davon viele Stammspieler und das ist natürlich ein Nachteil, um die Truppe auf Hertha BSC vorzubereiten, ganz klar. Die meisten werden dann so nächste Woche Dienstag, Mittwoch wieder dabei sein. Dann gibt es noch 2-3 Tage. Ja, da ist die Zeit knapp. Andererseits, klar, positiv gedacht, die anderen können sich jetzt empfehlen. Ein paar junge Spieler hat er auch noch dazu genommen aus der U19, Daniel Koimo, Schienenspieler. Großes Talent, auf der Position ist Bedarf, das wissen wir.
Großes Thema, ja.
Tom Meyer, ein sehr, sehr überzeugender Mittelfeldmann. Da ist weniger Bedarf, aber das füllt jetzt den Kader auf, weil halt so viele fehlen. Aus der U21 Daniel Hülsenbusch, der trainiert eigentlich schon komplett die ganze Zeit mit. Also es wird werden genug Spieler da sein, um das Testspiel gegen Alemannia Aachen zu bestreiten, wo sich dann, das sagte Rösler auch schon, alle zeigen können und anbieten können.
Ja, ich finde aber, das ist ein Riesenvorteil, diese 2 Wochen, weil du, selbst wenn viele nicht da sind, du hast jetzt einfach mit den Verbliebenen unfassbar viel Zeit, auch einfach mal Gespräche zu führen. Ne? Also in so einem regulären Wochenbetrieb, da ist ja die Zeit oft auch endlich. Und jetzt kannst du Gespräche führen mit denen ganz in Ruhe. Du kannst sie im Training beobachten ohne Ende. Du hast dieses Testspiel, wo du Eindrücke sammeln kannst. Und die meisten anderen kommen ja, wie Ralf gesagt hat, Dienstag, Mittwoch wieder. Dann hast du mit denen auch nicht viel weniger Zeit, als du in so einer normalen Woche hättest. Also wenn du jetzt Samstag oder Sonntag gespielt hättest, dann gibst du Montag oder Dienstag frei. Und dann bereitest du dich auch erst ab Dienstag, ja. Mittwoch dann irgendwie mit der Mannschaft aufs kommende Spiel vor. Also so viel weniger Zeit mit denen hast du gar nicht. Du hast aber eine Woche mehr mit allen anderen gewonnen. Und auch so mit Staff-Mitgliedern und so weiter. Du kannst ja wirklich ein tiefes Bild machen. Also es ist ja gerade, wenn du erstmal, du guckst dich natürlich Spiele ohne Ende an, auf Video hat er ja auch gesagt, will sich da vorbereiten. Aber wenn du die Leute nochmal erlebst, in Einzelgesprächen, einfach die Frage stellen, was glaubst du denn, warum läuft es gerade nicht so? Das machst du mit den Spielern, das machst du mit dem Staff, das machst du vielleicht sogar mit dem Zeugwart oder mit dem Busfahrer, wenn du dir ein Bild machen willst. Und dafür ist so eine Woche mehr Zeit wirklich unfassbar viel wert. Dann hast du als Trainer wirklich danach eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild von der Situation und der Mannschaft.
Geplant war es allerdings nicht, das muss man auch fairerweise sagen. Ja, eigentlich hätte er, geht es nach dem VfL Bochum, schon letzte Woche Dienstag anfangen können, sollen.
hatte sich noch
nicht entschieden. Vor dem Kaiserslautern. Ne? Inhaltlich schon, aber es ging halt, wie so oft im Fußball noch, um die Finanzen, um Vertragslaufzeit und einen Co-Trainer. Da war auch noch nicht alles klar. Murat Ural verlässt den Verein. Der VfL Bochum hat sich von ihm getrennt, um Uwe Rösler die Möglichkeit zu geben, einen eigenen neuen Co-Trainer dabei zu nehmen. Den hat Uwe Rösler ausgesucht, obwohl er noch gar nicht mit ihm zusammengearbeitet hat. Alessandro Riedle, 34. Er wollte einen jüngeren Trainer an seiner Seite haben und einen, der für Standards als Spezialist bekannt ist. Auch das ein Riesenproblem. Auch das will Rösler schleunigst verbessern. Er hat gesagt, Standards sind mitentscheidend in der sehr ausgeglichenen zweiten Liga.
Ja, jetzt haben wir so viel über Uwe Rösler gesprochen. Lass uns doch mal noch eine andere Position besprechen.
Fanfrage der Woche.
Da stellt sich Christoph die Frage, kommt Maximilian Hahn?
Maximilian Hahn ist ein im Datenscouting hochgeschätzter Mann, der im Moment bei West Ham United unter Vertrag steht. Nach meinen Informationen hat der VfL Bochum mit ihm gesprochen, würde ihn gerne verpflichten. Ob es dazu kommt, ist offen, denn wie gesagt, er steht bei West Ham unter Vertrag. Die müssten ihn erstmal freigeben. Zudem müssten sie auch Maximilian Hahn, 29 ist er zwar erst, aber hat einen sehr guten Ruf, entsprechend bezahlen. Ob das passt, steht auch in den Sternen. Es gibt weitere Kandidaten. Simon Zoller, das wurde dann gestern mal offiziell auch bestätigt, rückt auf. Er soll sehr eng mit Uwe Rösler zusammenarbeiten. Wir haben es schon mehrfach aufgeschrieben, wie die neue Struktur aussehen soll. Ida Kenzig hat in der Pressekonferenz netterweise, vielen Dank, auch auf die Watz verwiesen bei der Frage, wie denn die Struktur aussehen soll. Kann also so falsch nicht sein. Simon Zoller soll da eine mitführende Rolle spielen in diesem neuen Team, das den VfL Bochum in puncto Kaderplanung dann künftig leiten soll. Um es ganz kurz zu sagen, eine Rolle spielen Jonas Schlefogt, der amtierende Direktor Recht, für Vertragsverhandlungen, Vertragsgespräche. Simon Zoller halt als eine Art Leiter Lizenz. Die genaue Bezeichnung ist noch nicht raus halt. Pablo Thiam als Mann des Talentwerks, Annike Kran für den Frauenfußball, aber bleiben wir bei den Männerprofis. Einer wird auf jeden Fall noch gesucht, der dazukommen soll, zum Beispiel Maximilian Hahn, einer, der für den Kader dann auch mit federführend verantwortlich ist und vor allem im Datenscouting, ja, Daten, künstliche Intelligenz ist ein großes Thema unter dem neuen Präsidium beim VfL Bochum, als Experte dazukommt. Es wird keinen Sportgeschäftsführer geben, das ist entschieden. Von Dirk Dufner hat man sich ja getrennt. Also an der Spitze des gesamten Konstrukts steht dann Ilja Kenzig als alleiniger Geschäftsführer. Die Kernarbeit in puncto sportlicher Führung, also Transfers, sollen aber andere machen.
Also es wird verteilt, wie wir es schon mal besprochen hatten vor ein paar Folgen hier, auf mehrere Schultern.
Auf mehrere Schultern verteilt. Wenn es die richtigen Schultern sind, gehe ich ja auch mit. Und Ilja Kenzig kann sich auf seine Kernkompetenzen im wirtschaftlichen Bereich zum Beispiel in der Vereinsführung, das macht er aus meiner Sicht nach wie vor hervorragend. Und da hat er auch einen sehr, sehr guten Ruf im gesamten deutschen Fußball. Ich glaube, du bist viel bei DFB und DFL unterwegs. Ich glaube, das kannst du bestätigen.
Auf jeden Fall, ja. Also Kenzig ist ein sehr, sehr geschätzter Mann, der viel Expertise hat bei Themen wie Marketing, bei finanziellen, und das wird in der DFL auch sehr geschätzt, ja. Darf halt nur nicht wieder passieren, dass er dann zu sehr in die sportliche Verantwortung rutscht, wie wir das ja in der letzten Saison hatten, als dann er und Dieter Hecking auf einmal monatelang dann noch den Sportchef vertreten mussten sozusagen, und dann ist ja, glaube ich, mit einem Grund, den wir ausgemacht haben dafür, dass es dann am Ende sehr schwierig wurde.
Aber das sieht das Präsidium auch so, es handelt. Ja, es ist dran und Kenzig hat angekündigt, dass zeitnah dann auch die neue Struktur mit den neuen und altbekannten Personen verkündet wird.
Ja, bleibt also spannend. Wir müssen auch noch was verkünden.
Tippspiel.
Diese Überleitungen. Ihr habt noch Fanscheids gewonnen. Tippen tun wir ja dann heute nicht, weil machen wir dann nächste Woche. Wir könnten das Testspiel tippen, das ist auch müßig.
Nein, das machen wir nicht.
Und zwar hat Zico mit Z, wie Nico mit Z, genau, 28 Punkte gemacht beim Tippspiel zuletzt. Und Norman 1848 und Hassilo 85, 24 Punkte. damit kriegt ihr alle Fanschals. Schreibt uns gerne eine Mail, dann schicken wir die bei Zeiten zu. Immer gesammelt so ein bisschen. Deswegen wundert euch nicht, wenn es ein bisschen auch dauert. Bleibt mir jetzt noch, wenn ihr mit dieser Folge hier durch seid, einen weiteren Tipp euch vielleicht zu geben, wenn wir schon bei alten Trainern sind. Dieter Hecking hat als entlassener Trainer beim VfL Bochum ein Interview gegeben an meine Radio Bochum-Kollegin Dani Rösner für einen Podcast Immer Theater mit Dani. Hat er ja schon davor als aktiver Trainer auch schon gemacht, aber jetzt eben nach der Entlassung, da geht es natürlich viel auch um Gefühle, wie es ihm nach der Entlassung geht, wo er ja eigentlich seine Zukunft in Bochum geplant hat. So, das als kleiner Tipp hinten raus und dann sage ich danke fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, bis bald.
Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.